In der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Linda Seifer-Fink und Dr. Frieda Beck. Mit Linda habe ich schon vor einigen Episoden gesprochen und da haben wir über ihre Praxisgründung gesprochen, was sie interessiert. Und dann sind wir auf das Thema Paro gekommen, haben da immer weiter und immer mehr über Paro gesprochen. Und dann sagte sie, Mensch, ich beschäftige mich auch außerhalb meiner Praxis damit, halte Vorträge. Und da habe ich immer einen Kollegen dabei, der ist spezialisiert auf die Hirnforschung. Das ist Dr. Frieda Beck, hat auch schon ein Buch geschrieben, macht dies und das und kommt sehr viel aus der Bewegungswelt. Und dachte ich, okay, die muss ich hören. Ne? Also die beiden zusammen möchte ich mal hören, wie die Zusammenhänge sind. Und ich finde es erstmal Wahnsinn, dass man sich da so zusammenfindet und dass es dann auch so viel geballte Information gibt. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann werdet ihr, glaube ich, und das kann ich wirklich, glaube ich, mit Sicherheit annehmen, geflasht sein. Das sind 1,5 Stunden. Ich mache normalerweise immer maximal 1 Stunde, eigentlich normalerweise 45 Minuten. Aber was die beiden zu erzählen haben, Dr. Frieda Beck ist studierter Sportwissenschaftler, wenn man so will, und Mathematik hat er studiert und hat später promoviert und hat sich sehr früh als ehemaliger Profisportler im Skifahren hat er sich mit Bewegung und Hirnaktivität beschäftigt und ist da immer weiter reingekommen in die Studienlage, in die Szene, in die Weiterentwicklung von verschiedenen Dingen, die frühzeitige Aufstellung von Thesen und die Verprobung, hat so mit Profisportlern auch zusammengearbeitet. Es ist einfach, wie er es erzählt, wie logisch es dann für einen ist, das ist schon bemerkenswert gut, wie er das hier macht. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass die beiden mir hier 1,5 Stunden ihrer Zeit gewidmet haben. Insofern möchte ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun auf ins Interview. Ja, herzlich willkommen, Linda. Herzlich willkommen, Frieda. Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
Hi.
Hi.
Ja, Linda, du warst ja gerade in einer der letzten Episoden, vielleicht sogar die letzte oder vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das heißt, wir haben dich ja gerade frisch kennengelernt mit deiner Praxisgründung in Stuttgart. War ja eine spannende Folge. Und wir sind auf das Thema gekommen, was wir heute besprechen. Und da haben wir uns eigentlich gleich zum Ende der Folge darauf verabredet, dass wir sagen, ey, das legen wir mal ein bisschen tiefer. Und du hast gesagt, jo, dann nehme ich doch den Frieda mit in die Aufnahme rein, denn mit dem bearbeite ich auch das Thema und wir haben auch diverse Auftritte miteinander gehabt und haben sie in Zukunft. Und ja, so ist die Konstellation gekommen und deswegen wollte ich dich, lieber Frieda, gleich zu Beginn mal bitten zu sagen, wer bist du und wo kommst du her?
Also ich komme aus dem Raum Stuttgart. Mein Name ist Frieda Beck. Ich bin hier ganz fremd vom Fach. Das heißt, studiert Mathematik und Sport. Promoviert dann in Heidelberg in den Bereich über neuronale Netze der Mathematik eingestiegen in die Hirnforschung und schimpfe mich sozusagen ein bisschen Hirnforscher und arbeite ganz normal hier am Gymnasium im Ort als Lehrer. Und nebenbei mache ich noch einige Dinge. Es geht eingestiegen über Thomas Tuchel war das damals im Fußball, über Training, Optimierung, Optimierung von Leistung, Optimierung von der Performance, auch von der geistigen Performance und Schwerpunkt ist Lernen und das ist auch mein Forschungsschwerpunkt und der ist so ein bisschen abgebogen und das ist, glaube ich, das Thema dann heute auch an die neurodegenerativen Geschichten und das ist so mein Thema und ja, ab und zu hatte ich da mal einen Vortrag oder wir zusammen schon was gemacht und ja, so geht es so ein bisschen die Runde im Leben.
Ja, also wer ihn gerade nicht sieht, er sieht aus wie ein 25-jähriger Jörg Pilawa in voll durchtrainiert. Also insofern, er weiß, wovon er redet. Sehr glaubwürdig. Und da möchte ich auch gleich mal reinsteigen. Hast du denn damals schon, als du Abitur gemacht hast oder kurz davor, als es so um die Berufswahl ging, hast du da gewusst, dass es mal in die Richtung gehen könnte? Oder war das eher so, ich mache lieber Sport und will mal programmieren, deswegen mache ich Mathe? Oder was waren da so deine Gedanken für deinen ersten Schritt? Sozusagen.
Also ehrlich gesagt wusste ich lange, lange nicht, was ich überhaupt machen soll. Ich war damals Skifahrer, also ich würde sagen in diesem Profibereich und ich habe auch sehr lange die Nationalmannschaft trainiert im Ski Freestyle und dann ist das dann alles offen neben dem Studium her und letztendlich wusste ich, Sport kann ich immer, Mathe hat immer funktioniert und dann war das der einfachste Weg vielleicht ins Leben und meine Eltern waren sehr tolerant und die haben gesagt, mach einfach mal los und auch während dem Studium habe ich noch links und rechts jetzt sogar noch andere Abschlüsse dazu gemacht, nebenher. Und so bin ich so ein bisschen durchs Leben geschwommen. Und tatsächlich hat es mich erwischt, die ersten neuronalen Netze. Jetzt ist ja KI überall das Thema und das waren so die ersten Geschichten, die damals aufgekommen sind in meinem Studium. Und dann haben wir da uns das Ganze genauer angeschaut. Mich hat damals einfach auch die Motorik interessiert und ich habe diese Wissen der neuronalen Netze, also man simuliert da sozusagen die Synapse und das Gehirn und das System lernt dann selbstständig und führt zu einem Output, der manchmal dann wirklich überraschend ist. Und die Systeme waren damals ganz einfach, aber meine Idee war, funktioniert es denn im Gehirn genauso? Und welche Rückschlüsse bekomme ich aus dieser Thematik dann für das Gehirn selber? Und letztendlich war damals der Stand, dass man halt genau wusste, wie läuft das Neuron von der Struktur her, von den Bodenstoffen, von der Mikroeigenschaften und wie laufen die Synapsen, aber wie alles miteinander kommuniziert und wenn man dann 80 Milliarden von den Teilchen hat, wie das läuft, da ist man stark in der Mathematik drin und das, denke ich, war damals also so ein bisschen der Vorteil, die Zeit war reif, Manfred Spitzer hat so geboomt, für den durfte ich auch was Sachen machen und da sind wir so ein bisschen reingerutscht und dann hat es mich interessiert und tatsächlich bin ich ein bisschen so in eine richtige Richtung gerutscht und habe das glücklicherweise veröffentlicht und dann lief mir so ein Zug ab, dass ich da im Ranking dann tritt war, letztendlich ein Impact-Faktor hatte bei den Zeitschriften und dann auch die Möglichkeiten. Und dann haben wir viel mit der TU München, da bin ich Stuttgart studiert, dann war TU München, in Heidelberg war nachher ein schönes Projekt und so bin ich ein bisschen gesprungen und das war tatsächlich dann nachher eigentlich Hobby, aber einfach großes Rätselraten mit den Möglichkeiten, die ich hatte und ich arbeite sehr stark oder ich arbeite nur theoretisch eigentlich, nichts Klinisches oder so, aber stelle Theorien auf, Modelle auf und der Schwerpunkt ist die Motorik und so das Lernen. Und alles Neue, was da ist, also letztendlich geht es darum, es wurde festgestellt, dass im Sport unheimlich viele gute Effekte sind und das wurde ich ein bisschen bekannter. Ich habe da ein Buch geschrieben und es war jetzt kein Riesenbestseller oder so, aber dadurch kommt man so ein bisschen rein und gilt dann als Experte für die schönen Dinge, die Bewegung im Gehirn anstellt. Und diesen Pfad habe ich verfolgt und dann landet man automatisch an den produktiven Effekten für neurodegenerative Erkrankungen. Und wenn man dann eh sich schon im Gehirn auskennt, dann ist der Schritt da ganz gut, eigentlich zu schauen, was passiert da klinisch, was läuft da entsprechend ab, wo kann man Antrittsstellen haben. Und auf dieser Welle schwimme ich so ein bisschen mit. Und das ist eigentlich so das in der Kurzzusammenfassung in die Richtung, die alles einen Weg nahm.
Also da kann man ja schon mal sagen, dass das Leben ja schon so ungewöhnliche Pfade für einen manchmal so auftut, ne? Das heißt, wo man dann irgendwie schön Sport gemacht hat, Ski gefahren ist, wenn man so will, wahrscheinlich auch LK-Sport vielleicht hatte, ne?
Also beim Skifahren ist es so, also ich war ja im Profitum, wir waren Nationalmannschaft und da ist es so, dass man schöne Pausetage hat in der völligen Einsamkeit der Welt, irgendwo in Norwegen bei Regenwetter dann sitzt und da waren diese Dinge, wenn ich Publikation geschrieben habe, da hat man einen klaren Kopf, kann nichts anderes machen, muss Pausetage machen, sonst ist man zu platt. Und da war es eigentlich so das Flair, dass ich da einfach gegen die Verblödung des Gletschers, den man dann oben hat, nur Schnee, nur viel Einsamkeit ist dabei, so toll das manchmal klingt, aber und dann war das einfach so ein bisschen gegen den geistigen Verfall, war mein Gefühl, habe ich immer gern gearbeitet. Und das war so, da ist recht viel entstanden in der Zeit.
Finde ich wahnsinnig spannend. Also du bist dann sozusagen da angekommen, du sagtest, okay, ich habe was publiziert, ich interessiere mich da wahnsinnig für, aber es ist ja wahrscheinlich, gerade wenn es ein ja eigentlich nicht so richtig professionell bearbeitetes Umfeld, in diesem Berufsumfeld in diesem Bereich gibt, ist es ja vielleicht dann auch schwierig, sich da ja beruflich so zu festigen, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Hast du immer auch dagegen gearbeitet? Ich meine, ich stelle es mir im übertragenen Sinne für unsere Hörer mal ganz leicht gemacht vor, dass man sich vorstellt, irgendwie Astronaut zu werden oder, keine Ahnung, Influencer zu werden, damit Geld zu verdienen und man sagt, okay, das ist ein Thema, was ich gut kann, aber irgendwie gibt es da gar kein, wie soll man dann Geld verdienen? Ist das etwas, wogegen du gearbeitet hast?
Also es war im Prinzip so, ich muss da meinen Eltern danken, wir hatten ein gutes Bett, ich habe früher viel Geld nebenher verdient im Skifahren und ein bisschen als Actionmodel und so, da ging es von dem her gut und ich bin tatsächlich, war es dann so, dass der Zug relativ gut abfuhr, weil ich ein Problem gelöst hatte, das bestand. Also die Frage ist, wie läuft Lernen ab? Und jetzt ganz kurz genommen, war es immer korrelierte Aktivität zwischen Neuronen. Und korrelierte Aktivität haben wir momentan auch, wie wir miteinander sprechen. Und da müsste das Gehirn die ganze Zeit lernen und lernen, lernen. Und es wäre eigentlich stammesgeschichtlich gesehen auch nicht so optimal, wenn wir auch viel Blödsinn lernen. Und die Kernfrage war, wie könnte so ein Aussiebungsprozess laufen? Und meine Idee war damals tatsächlich, aufgrund einer kleinen Publikation, dass das die Dopaminneuronen übernehmen. Das heißt, die sind so die Wächter, hopp oder top. Und ich habe mir dann einfach angeschaut, wo laufen die Projektionen hin, wo arbeiten die Dopaminneuronen und funktioniert das? Und habe dann eine Publikation geschrieben und die Befunde kamen dann ein, zwei Jahre später, dass es tatsächlich so aussieht, dass das funktioniert. Und dann hatte ich ja kein Name, Student, irgendwo, der da rumwurstelt. Und dann wurden aber einige aufmerksam. Und dadurch, dass ich einen Namen hatte in der Sportszene, war es dann umso leichter. Dann so, was ist denn das für ein Vogel? Skiprofi, den holen wir uns mal her. Und habe dann die Dinge dann vorgestellt. Und dadurch gab es schöne Publikationen mit renommierten Forschern in dem Bereich. Und da bin ich schön mitgeschwommen. Ich habe viel mit dem Jürgen Beckmann gemacht, der damals Dekan der TU München war, bekannter Sportpsychologe. Promoviert habe ich auch noch beim Klaus Roth. Das ist einer der ganz Großen. Der war damals Dekan in Heidelberg. Und so lerne ich viele kennen und wir haben viele Dinge gemacht. Und durch das bin ich auf dieser Welle eigentlich mitgeschwommen und konnte dadurch das Hobby, das man hat neben Training, Bewegung, an diesem Forschungsbereich machen. Und dadurch war ich ein bisschen Experte. Also ich bin nicht besonders gut, aber dieser Bereich ist nicht so toll abgedeckt gewesen damals, wie ich weiß nicht, wie tief man reingehen, aber im Prinzip ist es so, Dopamin kann man auf zwei Arten sehen. Einmal das Belohnungslernen. Und da gibt es die starke Psychologie, wie lernt man über Belohnung, Konditionierung und so weiter. Und es gibt den Bereich bei Dopamin, wo es um die basalganglionen Erkrankungen gibt. Es ist Handlungsinitiierung, wenn wir uns bewegen, springen Dopaminneuronen an. Aber dieser Verbund ist ein bisschen getrennt im Forschungsbereich. Und ich konnte beides bedienen und war dann oft Experte, um nochmal auf Dinge drüber zu schauen oder wenn komische Befunde waren, um da nochmal ein Statement zu geben. Und da ist bei mir alles extrem frisch auf dem Schreibtisch gelandet und das war wunderschön. Und da habe ich mir vieles, ich habe meistens mehr gelernt von den Leuten als die von mir und konnte das dann mitnehmen und habe dann tatsächlich, war immer so aktuell dabei, so ein bisschen Jahr vor den Publikationen und 6, 7 Jahre vor den Lehrbüchern. Und das ist dann manchmal ein Vorteil. Und so habe ich dann auch viele Effekte dann erstmalig sozusagen auf Deutsch beschrieben. Die gab es dann schon und habe es zusammengefasst. Und gerade diese Effekte von Bewegung, die protektiven Effekte, die man jetzt so schön stark sieht, waren damals eigentlich auch schon klar. Nur war viel aus dem Mausmodell und noch nicht so ganz die Humanstudien da. Und ja, die Welle habe ich dann so ein bisschen mitgenommen und es hat Spaß gemacht und man hat viele neue Erfahrungen gemacht. Und ich war immer gesichert, ich bin dann ins Lehramt. Man arbeitet dann, ich war noch Skitrainer drei Tage an der Schule. In dieser Kombination habe ich 10 Tage bestritten. Und da gab es auch dann die Ruhezeiten. Nach den Weltcups geht's dann raus, man hat 2 Monate Zeit und da konnte ich immer schön arbeiten und auch mal wohin fliegen und fahren, nur um bestimmte Menschen zu treffen und zu hören aus diesen Forschungsbereichen. So lief das so ein bisschen zusammen.
Was bist du gefahren im Ski? Slalom,
Freestyle, Buckelpiste und Springen, diese Fliegerei mit den Schrauben und Salos. Ja.
Ich glaube, wenn ich mir nochmal ein Leben irgendwie zeichnen würde, dann würde ich sagen, okay, das finde ich cool, das möchte ich auch machen.
Es ist viel mit Schmerzen verbunden, viel mit Stürzen und viele Niederlagen. Also am Ende sieht es immer cool aus, aber genau, mein Nacken dreht auch nicht mehr so gut hier.
Du, bis ich volljährig war, war ich 19 Mal in Vollnarkose, weil ich mir permanent die Knochen und die Arme und die Beine vom Sport gebrochen habe. Das heißt, ich habe das gleich durch, nur unerfolgreich. Also ich bin sozusagen der Gegenpart von dir. Gleiche Anzahl an Verletzungen, nur nie irgendwo was geschafft. Gehen wir mal aufs Thema. Wenn du das Thema jetzt mal von der Dopaminbasis aus beschreiben würdest, das heißt, wenn du dort mal so von deiner ersten These angefangen da mal weitergehst, wie würdest du die Funktion des Gehirnes zusammenfassen? Also wo ist die Korrelation zwischen Bewegung, Dopaminausschüttung, Lernen, neuronale Netze, also alles das, was du jetzt so ein bisschen in einzelnen Vokabeln genannt hast, wie führt sich das alles zusammen? Nimm dir ruhig Zeit, um das kurz einmal zu erklären. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
Ja, gut, dieser gefährliche Satz nimmt dir Zeit. Also grundsätzlich ist es so, ich drösel es ein bisschen auf. Also das Gehirn wird nicht hinreichend verstanden, das ist ganz klar. Es hat viele Nebelbereiche. Und generell, der Blicköffnung aufs Gehirn ist eigentlich unsere Stammesgeschichte. Unser Gehirn ist optimiert von einem Wald vor 50.000 Jahren. Und wenn wir selber was lernen darüber, wie wir sind, wie wir ticken, wie wir denken, unsere Gedankengrenzen, die wir haben, beispielsweise, wir haben Schwierigkeiten, das unendlich Kleine uns vorzustellen, das Universum hört nie auf, scheinbar, sagt die Physik jetzt beispielsweise, unheimlich schwer vorstellbar. Aber es liegt daran, dass unser Denkapparat und natürlich unser Denken gewissen Grenzen unterliegt, die Stammesgeschichte bestimmt. Wir können praktisch zum Beispiel sagen, das ist eine gelbe Banane, obwohl die im Halbdunklen liegt im Kühlschrank, die Lampe nicht angeht, wir wissen sofort, das ist gelb. Und die ist ein bisschen braun mit braunen Flecken und können das dann beurteilen. Das bedeutet praktisch, wir sind angepasst auf diese Welt. Und das Besondere da ist, dass wir eigentlich noch heute Jäger und Sammler sind. Und wenn wir dann den Blick aufs Gehirn legen, dann kann man sagen, dass wir eigentlich in einer Defizitsituation sind. Und wenn wir jetzt die Skala von positiven Effekten aufs Gehirn nehmen, was die Zellen schützt, was alles macht, dann ist der Faktor Bewegung ein ganz großer. Und zwar, wenn wir jetzt weniger zunächst das Dopamin nehmen, das können wir noch dann machen, auf Lernen eingehen, aber grundsätzlich ist mein Aha-Effekt mein persönlicher. Und nicht, weil ich Sportler bin oder weil ich das gern vermittle, sondern es liegt ganz klar auf der Hand, dass wenn wir uns bewegen, werden verschiedene Signalstoffe, Botenstoffe ausgeschüttet in der Muskulatur, in den Wiegespannungen der Knochen, die durch die Blut-Hirn-Schranke kommen und dort das Gehirn düngen. Und generell galt immer früher die Aussage, das Gehirn arbeitet gebrauchsabhängig und entwickelt sich gebrauchsabhängig. Das heißt, die Bereiche, die wir brauchen, die werden entsprechend dichter. Das heißt, das Gehirn packt da mehr synaptisches Material mit. Neuronen entstehen nur im Hippocampus, also in speziellen Regionen im Riechhirn, aber Rest vom Gehirn nicht. Aber in diesem Bereich wird den dritten mehr Synapsen mehr reingepackt. Und jetzt ist das Besondere, unter Bewegung wird das ganze Gehirn gedüngt. Das bedeutet praktisch, wenn ich zum Beispiel ein Musikinstrument lerne, dann werden die Bereiche sensomotorisch, auch im Hörverständnis und da, die ich brauche, werden dichter gepackt. Wenn ich mich aber bewege, da brauche ich so viel, manche sagen, man braucht mehr vom Gehirn, weil es einfach schwer ist zu messen während der Bewegung, aber im Prinzip kann man argumentieren, dass ich vielleicht gar nicht so viel brauche. Wenn ich auf Fußballplatz, da schreie ich nur durch die Gegend, wenn ich durch den Wald schocke, da lasse ich gemütlich meine Gedanken kreisen, aber ich brauche mein Gehirn nicht auf Vollleistung. Aber diese Bodenstoffe sorgen dafür, dass alles gedüngt wird. Das heißt, nicht das anstrengende Denken am Sofa macht uns schlau und stark und macht uns nachher lange oder schenkt uns ein lange gut funktionierendes Gehirn, sondern die Bewegung. Und wenn man dann anschaut, was da gut ist, dann kommt man, wenn man schaut, welche Zivilisation noch von der Gesellschaft oder von unserer Zivilisation entfernt leben konnten, dann sieht man so 3-4 Stunden ist man unterwegs beim Sammeln und beim Jagen. Das bedeutet, schaffen wir nie heute. Aber letztendlich sieht man schon, wenn wir uns aus dieser Bewegungsdefizitsituation rausentwickeln, dann sieht man praktisch, allein schon Tanzkurs war eine tolle Studie, es gab 15, 16 Studien über Tanzkurs. Wenn Senioren Tanzkurs machen, dann wird in den Hippocampi, also ganz zentrale Bereiche für Lernen, dann landet auch Dopamin in unserem Stirnhirn. Das ist der Bereich, der uns zum Menschen macht. Also dort ist strategisches Planen, Handeln, Lernen, Inhibition, unsere sogenannten exekutiven Funktionen, also die kognitive Kontrolle sitzt da. Dieser Bereich wird dichter gepackt und es zeigt sich tatsächlich, je mehr, desto besser. Das heißt, je mehr da reingepackt ist, desto höher sind unsere Leistungen in diesen klassischen kognitiven Skills, die wir haben. Das bedeutet dann praktisch nicht der emotionale Bereich, nicht sehen, hören wird besser, sondern unser Bereich, der uns als Menschen ausmacht. Und das bedeutet, wer sich dann täglich, sagt, eine Stunde gemütlich bewegt, wird länger fit sein im Gehirn, wird in seinen Gehirn wird dichter gepackt sein und er wird in dem Sinn, ob er es einsetzt oder nicht, schlauer sein in seinem Rahmen, abseits von einem diskutierten Bildungsniveau, diskutierten genetischen Potenzial. Das heißt, es schickt das Gehirn auf Vordermann. Und wir sehen zwei Effekte, einmal den akuten Effekt und einmal den langfristigen Effekt. Und der akute Effekt ist halt wirklich Wahnsinn. Das bedeutet, während ich mich bewege oder während ich oder für eine halbe Stunde danach ist mein Gehirn, mein Stirnhirn und die beiden Hippocampe, die ich brauche für das alltägliche Leben im Job, auf Hochtour. Ich bin kreativer, ich kann mir Dinge mehr merken. So eine Art Konzentration ist besser. Die Selbstregulation, sagt man in der Psychologie, ist besser. Die kognitive Flexibilität, unsere Hemmfähigkeit, das heißt inhibitorische Dinge, sind besser. Und unser Arbeitsgedächtnis. Und Arbeitsgedächtnis heißt nicht nur das Kurzzeitgedächtnis, eine Telefonnummer sich zu merken, 310567, sondern geistige Operationen damit anzustrengen, zum Beispiel Quersumme oder halt einfach die Gedanken spielen zu lassen. Dieser Bereich erfordert das Arbeitsgedächtnis und das brauchen wir halt im Job überall. Das heißt, ich muss ja bei der Sache dabei sein, ich muss mich in der Tätigkeit verlieren, ich muss gleichzeitig noch Dinge organisieren und diese Fähigkeiten nehmen alle zu, wenn wir uns bewegen. Und der stammesgeschichtliche Grund, in Anführungsstrichen, so darf man es ja nicht sagen, evolutionär gesehen, aber wir sind dahingehend optimiert, weil wir oder sagen wir mal, unsere Vorfahren immer in Gefahr waren, wenn die draußen waren. Das heißt, wenn die gemütlich im Unterstupf waren, waren die sicher. Aber die mussten ja sammeln und jagen. Und wer da außen unterwegs war, sich nicht die Wege nicht merken konnte, zack, Schnapp, Säbelzahntiger und man ist raus. Genauso, wenn man gesammelt hat, musste den Weg nach Hause finden. Wer da Schwierigkeiten in der Orientierung macht der Hippocampus, wer dann wusste, wo geht's hin, zack, Schnapp, bumm, weg. Die Gene konnten nie mehr weitergegeben werden. Das heißt, wir, unsere Vorfahren, die Gene weitergegeben haben, die hatten kognitive Flexibilität, während sie Mammut, also übertriebenes Beispiel jetzt, Mammut gejagt haben und festgestellt, oh, da kommen viel zu viele, was machen wir jetzt, schnappen wir uns nur ein oder wie gehen wir vor? Oder wer gehemmt, die mussten sich oft hemmen, da verstecke ich mich eine halbe Stunde, wer da die ganze, ach, ich möchte jetzt irgendwas machen, zack, schnapp, weg, der wird keinen Jagderfolg gehabt haben und man muss auch die Sammelstellen sich merken, das heißt, unser Gehirn, für unser Gehirn ist Bewegung vielleicht ein 50.000 Jahre altes Signal, das unsere ganze kognitive Leistung hochsetzt. Das ist ein Kernpunkt meiner Tätigkeit sozusagen. Und Dopamin ist es so, das Problem, was wir vorher hatten, ist korrelierte Aktivität. Stellen wir uns vor, wir sind am Tennisplatz und schlagen die Bälle durch die Gegend. Jemand hat noch nie Tennis gespielt. Dann wird ja ein Ball dorthin geschlagen, einen treffen wir gar nicht, der andere wandert dorthin. Aber wenn ich den eine Woche, eine halbe Stunde dran stelle mit dem Schläger, dann wird der jeder Mensch nach einer Woche irgendwann mal treffen und es wird deutlich besser aussehen. Jetzt die Frage, wenn das Gehirn immer lernen würde, dann wird ja jeder Fehler, alles Mögliche in einem Riesenbrei enden. Passiert aber nicht. Und das heißt, es ist plausibel, dass wir einen Optimierungswächter haben und der sitzt tatsächlich möglicherweise im Aktivierungsmuster der Dopaminneurone. Gehen wir einen Schritt zurück. Dopamin ist im Mittelhirn, sitzt über der Wirbelsäule so ein bisschen und die finden Aktionen gerade in das Stirnhirn, was man hat, ein Hippocampi in den motorischen Bereichen, in den Cortex, also unsere Großhirnrinde, überall landet Dopamin rein. Aber die System sind gar nicht viele Neuronen, ist sehr spezifisch. Und wenn uns jetzt etwas passiert, das überraschend gut geklappt hat und gleichzeitig wir als Verursacher uns wahrnehmen, dann springen diese Neuronen an, die feuern dann, was es geht, und schicken Dopamin praktisch in diese Hirnbereiche. Und dort sieht man, dass synaptisches Lernen, wie diese, ich weiß nicht, populärwissenschaft diskutierte LTP, also diese Langzeitpotenzierung, diese Stärkenveränderung der Synapsen gehen in beide Richtungen. Synapsen werden schwächer und stärker. Das ist das aktuelle Modell des Lernens im Gehirn, dass unser Wissen, Denken, Handeln und Können in den Synapsen gespeichert ist. Und Dopamin macht diesen Bereich fluide. Das bedeutet, es wird nur gelernt, wann Dopamin in vielen Bereichen ausgeschüttet wurde. Und das Optimale ist jetzt, wenn jetzt was schlecht klappt und Dopamin bleibt auf Baseline, dann wird da gar nichts gelernt. Also es wird schon gelernt, episodisch, ich weiß, gut, das war jetzt nichts. Oder das Fruchtzentrum, wenn es richtig schief geht, dann werde ich Angst davor haben, die Amygdala oder nochmal, also der Mandelkern in dem Bereich. Aber für das motorische Lernen und auch für das Lernen beispielsweise von Vokabeln wurde es nachgewiesen, haben wir diese Dopaminantwort. Und die schickt das Gehirn kurz auf Vordermann im Sekundenbereich. Und in diesem Bereich kann ich dann sagen, unser Gehirn schnappt sich einfach die unerwartet guten Versuche. Das bedeutet, wenn ich Lernsituation herstellt, es klappt und es funktioniert, dann heißt das nicht unbedingt lernen. Aber wenn ich über dieses Maß hinausgehe, ich stelle Lernbereitschaften dar, wo etwas überraschend besser klappt. Ich weiß, in welchem Sport dann du warst, aber man probiert dann immer ans Skateboard fahren, man vibriert den Trick, dann funktioniert es nicht, zack, schwupps, jetzt klappt's. Und dann springt Dopamin an, jetzt passiert Lernen. Und jetzt passiert noch Folgendes, das ist der zweite Forschungsbereich von Dopamin, Motivation. Wenn jetzt der Skateboard-Trick, nehmen wir an, Olli Kickflip oder es klappt etwas, funktioniert, man steht in, dann wird nie jemand sagen, oh super, das kann ich jetzt übe ich einen Fußballtrick oder übe Geige, ich möchte was Neues lernen. Nein, jetzt kommt der, was bei Kindern gern hört, nochmal. Jetzt springen diese Dopamin-Neurone im Nachgang an und machen diese Anstrengungsbereitschaft, Motivation. Der Wirkungszusammenhang wahrscheinlich stammesgeschichtlich begründet. Wir finden etwas oder haben plötzlich Erfolg, nicht nur jagen und sammeln, aber nehmen wir mal sammeln. Wir kommen auf eine Lichtung und sehen, da sind Beeren, die schmecken gut. Dann merke ich mir sofort, wann war das, wo war das, Pilzesammler kennen das, die wissen alle ihre Stellen, da war der Steinpilz vor 8 Jahren, da schaue ich einfach nochmal dabei, das war der Baum und so weiter. Das heißt, das episodische Gedächtnis geht hoch, Lernen passiert, motorisches Lernen passiert, um diese Situation zu kriegen und dann nochmal, um zu üben, besser zu werden und zu wiederholen. Und so sind wir gestrickt. Das heißt, wir haben Dopamin einmal im Lernbereich, einmal im Motivationsbereich, unterscheidet sich in der Aktivität, man hat das so tonische und phasische Aktivierung, so ein bisschen geklöppelt, aber im Prinzip haben wir noch 5 Rezeptorfamilien, die interagieren, das ist deutlich komplizierter, als ich das jetzt sage. Aber im Prinzip erledigt es genau diesen Bereich Motivation, Handlungsinitiierung. Und bei der Parkinson-Krankheit zum Beispiel, wo diese Dopaminneurone versagen, sind das genau die Probleme. Motorische Handlung zu initiieren, zu lernen, Freude zu haben, man rutscht in eine depressive Phase, weil die Neuronen dann einfach nicht mehr, also man darf es nicht mit Spaß verwechseln, aber dieses Streben nach, ich will unbedingt, das macht Dopamin. Und das ist der zweite Bereich. Und das Tolle ist, die Forschung, also ich bin ja im Nebel getappt da vor 15 Jahren mit Dopamin, wir sind mittlerweile relativ weit und können ein schönes Bild zeichnen. Zu viel Dopamin ist auch schlecht, dann lernt man den ganzen Quatsch auch und rutscht auch schnell in die Sucht, in diesen Motivationsbereich. Aber im Prinzip öffnet es das Bild für den schönen Bereich des Lernens, tatsächlich Hirnforschung lernen in dieser Schnittstelle. Jetzt sind wir aber immer noch nicht bei der Parodontitis, gell?
Nee, da kommen wir gleich, zu. Also, das Dopamin, also der erste Teil des Dopamins, das habe ich jetzt so verstanden, dass es ausgeschüttet wird bei einem unerwarteten Erfolg. Das heißt, im Umkehrschluss ist es so, dass kein Dopamin ausgeschüttet wird bei einem erwartbaren Erfolg. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vokabelzettel habe und ich weiß, ich lese ihn mal einmal durch und kann ihn, dann ist es so sehr von mir erwartet, dass der Körper mich dann nicht belohnt. Ist das so?
Von der Systematik ja, von der Lebenssituation nein. Wenn die Mama kommt und sagt, hast du Vokabeln gelernt und du nimmst jetzt nur die Vokabeln, die du kannst und die Mama sagt, Mensch, ich bin ganz begeistert, hier hast du die Taschengelderhöhung, dann werde ich natürlich belohnt. Aber im Kern vom Lernen her tatsächlich nicht. Das heißt praktisch, wenn ich jetzt sage, nehmen wir die Sportsituation, da ist es recht einfach, ich kann vom 1-Meter-Brett springen ins Wasser, in den Körper, dann wird die rein motorische Aktion tatsächlich darin entscheiden, dass ich weiß, warte jetzt ein bisschen höher als sonst oder das spür oder war der besser. Oder ich sag, da sind lauter wunderhübsche Damen am Beckenrand, ich springe jetzt rein, mache einen tollen Spicker, dann würde die Belohnung in der Bewunderung von den anderen gehen. Das heißt, wir würden trotzdem dopaminärt lernen und würden, wenn die alle klatschen, begeistert sind, die Tätigkeit zu wiederholen. Aber motorisch würde dort weniger Dopamin ankommen. Das heißt, das ist ein bisschen kategorieabhängig. Also man kann auch das sprechen von einer externen Belohnung, Geld, intrinsische Belohnung. Wir rutschen da in diesem psychologischen Bereich dann rein.
Also ich habe vor Jahren mal Folgendes gelernt, aber der Stand der Wissenschaft scheint oder ist möglicherweise überholt. Das war ein Buch, das ich gelesen habe von Matthew Syed und der hatte der These nachverfolgt, dass sozusagen besonderes Können oder besondere Leistung über die Wiederholung gehen. Das heißt, er hatte irgendwie die These aufgestellt, 10.000 Stunden Schach, und da bist du Großmeister oder so, ne?
Ja, das widerspricht nicht. Das Modell ist nur das alte korrelierte Aktivitätsmodell, das über Redundanz. Das heißt, wenn zwei Neuronen korreliert aktiv sind, verändert sich die Synapsenstärke. Je öfter ich das mache, desto stärker. Das ist das, ich mache Schritte in dem Schnee und diese Spuren werden immer stärker und alle anderen benutzen dies auch. Dopamin würde jetzt nicht dafür sprechen, dass es weniger Stunden werden, sondern umgekehrt, dass ich sage, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, muss ich über diese 10% vielleicht mehr gehen, als mein Können ist. Und das macht der Mensch, das zeigen die Studien. Das heißt, vor allem Jungs überschätzen sich gerne, wenn man fragt, was willst du denn für eine Aufgabe lösen, zum Beispiel auch ganz einfach zu benoten, welches Element zeigst du, geht man ein bisschen drüber über diese Könnensgrenze. Und ob man das jetzt überall beobachtet, aber im Prinzip ist es so, man könnte mit diesem Wissen dann letztendlich, und genau das haben wir gemacht, also es geht zum Beispiel, Fußball-Profimannschaft muss ein Spielsystem innerhalb von 2 Wochen draufbringen. Dann kann ich sagen, ich wiederhole das die ganze Zeit oder ich mache diese unerwarteten Bewegungserfolge erfahrbar. Zunächst muss ich die auslösende Situation natürlich hervorrufen, aber Bewegungserfolge dann sofort erfahrbar. Und Bewegungserfolg heißt, ich muss die Möglichkeit haben, dass er auftritt. Ich muss ihn möglichst häufig kriegen und die Wahrscheinlichkeit muss überhaupt hoch sein, dass es klappt. Das heißt, viele sagen, ganz einfach, ich brauche den ganzen Gruschen aus der Hirnforschung überhaupt nicht. So haben wir es halt schon immer gemacht. Und gute Trainer haben es dann immer schon so gemacht. Aber das untermauert so ein bisschen das, wie schneller einfach gelernt wird. Und das war zeitlang dann für interessierte Bundesliga-Trainer, sag ich mal, im Fußball oder im Handball haben wir einiges dann entsprechend, da ein bisschen auf die Überholspur zu kommen, mehr auf die Situation zu schauen, dass die Mannschaft, das einzelne Individuum einfach ein Stückchen schneller lernen. Das wäre so der Unterschied. Ich würde trotzdem sagen, die 10.000 Stunden, die Hammer in der Expertise, aber wenn man das durchrechnet, hat man die relativ schnell zusammen, weil es dauert einfach über die Jahre, wenn ich Turnen nehme, in der Weltspitze, da ist niemand, der 3 Jahre da ein bisschen auf der Bahn rumspringt. Aber im Prinzip würde Dopamin zu sagen, habe ich Möglichkeit als Trainer, das Ganze zu beschleunigen, wenn ich diese Kenntnisse vielleicht systematisch einsetze.
Abschließend, bevor wir auf Krankheitsbilder kommen, was hat dich am meisten überrascht? Ja, in der Sport-Gehirn-Bewegungsforschung, was einen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit des Sportlers hat?
Das ist jetzt eine schwere Frage. Ja, ein paar der Dinge. Also generell hat mir das Bild des Gehirns sitzt ja am Individuum. Also ich habe, obwohl ich jetzt hier so viel rede, eher das Gefühl, es wird zu viel erklärt. Die Hirnforschung hat mir eher den Blick geöffnet auf die Wahrnehmung. Man muss dazu sagen, ich konnte mein ursprüngliches Problem des Datenformats der Motorik überhaupt nicht lösen. Das habe ich noch viel mehr im Dunkeln und bin noch viel unwissender. Aber in diesem Bereich ist es ein bisschen so, dass es darum geht, also was so überrascht hat, dass es der Kern der Motivation extrem ausmacht. Diese Dopaminsache hat mich sehr überzeugt. Ich habe es, glaube ich, selber in der eigenen Biografie auch in mir. Dopamin macht auch diese, ich zappel ja hier auch ziemlich rum. Das heißt, diesen innere Bewegungsdrang, der so ein bisschen da ist, der liegt, also das war eigentlich das Größte, die eigene Erklärung der eigenen Persönlichkeit. Also ich habe mir ganz viele schlimme Sachen anhören müssen. Ich kann nicht auf dem Stuhl sitzen, dann kann man da nicht konzentrieren. Schulisch war es ein Riesenchaos. Also das Studium lief doch wie nix, aber die Schule war Katastrophe. Und auch sonst war es nicht leicht mit mir. Und die Hirnforschung war dann vielleicht, was auch Psychologen dann sagen, man hat einen Einstieg gefunden und man sieht dann plötzlich, wie das Gehirn arbeitet, wo ich vor 50.000 Jahren meine Nische hätte, in welchem Bereich, die ich einfach dann heute als Zappel-Philipp, was viele Kinder sind, nicht mehr haben. Und das war extrem beruhigend zu sehen, und hat mir, denke ich, in vielen Dingen dann Kraft gegeben oder das Gefühl gegeben, ich bin richtig am Platz, die Sachen dann alle funktionieren. Ich hatte auch nie Stress, dass irgendwas nicht funktioniert oder klappt ab einem gewissen Alter. Und ich denke, das hat mir die Hirnforschung so ein bisschen mitverkauft. Ich habe Forschungsbereiche in Polymorphismen gehabt. Das heißt, es gibt im Gen Unterschiede, wie wir ticken, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir Dinge wahrnehmen. Und das auch selber untersuchen lassen, dann wie es bei mir aussieht, in einem engen Bereich. Und genau, und dann hat man so ein bisschen, sieht, das ist die Nische. Und dann bin ich ein umtriebiger Mensch und dann passt es eigentlich. Und ich habe Schwierigkeiten, auf dem Sofa zu liegen beispielsweise. Und genau sowas braucht man auch dann wieder. Das heißt, das hat mir vielleicht viel geholfen für mich selber, ganz egoistisch.
Also das ist ja auch spannend, denn wer hat keine Zappel-Philipp-Kinder, gerade Jungs? Und das ist ja sehr beruhigend.
Es ist sogar so, Ich würde sagen, der Zappelphilipp ist mein Optimalstart ins Leben, um langfristig gesund zu sein. Wenn man die Zeit der eingeforderten Ruhe, die wir überall haben, Kindergarten, Schule, Grundschule, überlebt. Wenn man da ausgesiebt wurde, ist traurig, aber wenn man das geschafft hat und so das offene Leben dann reingeregt hat, ist es ein Selektionsvorteil möglicherweise in der heutigen Welt.
Was würdest du sagen, ab welcher Klasse? Ab Abitur oder? Ich muss mal nachrechnen jetzt.
Den legt man Smartphone hin, dann sind alle Kinder ruhig oder die PlayStation oder Xbox. Aber im Prinzip, ja, es ist, ich habe selber Kinder, es ist, der Blick wird weiter auf das Verhalten und auf die Verhaltensunterschiede. Und ich bin ja an der Schule, da normieren wir gern, weil es nicht anders funktioniert organisatorisch. Es müssen alle still sein, damit jeder die Chance hat, in Ruhe etwas zu machen. Manchmal haben wir laute Phasen, aber das System fördert einen gewissen Grad. Es gibt auch die Schlafforschung, da haben wir auch einiges gemacht. Und da zeigt sich, wir haben verschiedene Schlafmuster. Und die sind so gegeben aus unserer Stammesgeschichte. Die sind epigenetisch. Das heißt, Schlafmuster drehen sich auch nach Lebenssituationen. Früher Langschläfer, dann sind die Kinder da, wird man automatisch früh gezwungen. Aber diese Rhythmen und Frühaufsteher in unserer Welt bevorteilt. Schule hier ums Eck, 7.25 Uhr ist der Start. Und da geht uns die Hälfte flöten. Die Langschläfer, die haben früher das Lager bewachen müssen. Die ersten haben die erste Schicht gehabt, früh einschlafen, um 4 Uhr raus. Dann sind die anderen ins Bett. Das heißt, die haben lang geschlafen und dann war das Lager oder unsere Städte, wo unsere Vorfahren waren, gut bewacht. Deswegen ist es ein Vorteil. Aber heute natürlich ein starker Nachteil. 50% des Potenzials ist verschlafen in der Schule, aber die toben sich dann halt im Vereinssport aus.
Ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie viel Potenzial eigentlich in den Schulen da verschlafen wird im übertragenen Sinne, wie viel tolle, kreative, außergewöhnliche Kinder es doch gibt. Das wirst du ja tausendmal besser wissen als ich, die eigentlich in diesem genormten, und vielleicht geht es auch gar nicht anders, als dieses System zu normen, weil man ja irgendwie sagt, okay, das ist jetzt so die Anforderung der Gesellschaft, wir brauchen halt A, B, C, D und dafür musst du das und das können, ne? Wir brauchen ja keine Bewacher mehr fürs Lager.
Ich biete ja auch hier keine Lösung an, gell? Ich bin ja nur in der Opferrolle. Also, und das sind wir alle. Tatsächlich, das System erfordert es und wir wollen, dass Kinder in der Gesellschaft klarkommen und dann ist das für manche der härtere Lernprozess.
Jetzt müssen wir mal einmal umschwenken oder wir dürfen einmal umschwenken. Wie gesagt, das Thema, wo wir jetzt hier mal die Fäden zusammenführen wollen, und zwar wollen wir jetzt hier über Krankheiten sprechen und über Symptome, wenn man so will, oder über ja Dinge, die irgendwo überraschenderweise miteinander in Zusammenhang zu bringen sind. Und ja, ich würde sagen, Linda, mach du mal den Start und hol uns nochmal ganz kurz ab zur Paro und gib doch mal deinen Weg oder zeig doch mal deinen Weg auf, wie du dann von der Paro, wo wir ja festgestellt haben, du hast eine hervorragende Promotion gemacht, bist da ja auch bekannt geworden mit. Und dann hast du aber irgendwie den Weg von der Paro zum Gehirn gefunden. Erzähl mal von diesem Weg.
Der Weg, der war ganz einfach, weil Frieda hält bei uns ziemlich viele Vorträge ja in der Umgebung und ich war auf einem Vortrag von ihm und habe damals seine Ansätze, das war vor vielen Jahren, also ja fast vor 7, 8 Jahren, habe damals seine ersten oder 10 Ansätze mitbekommen, wo er gesagt hat, Alzheimer und Parodontitis scheint einen Zusammenhang zu geben und da habe ich gemerkt, irgendwie fehlt ihm da noch so eine Kleinigkeit, damit wir da die Brücke schlagen können. Und er war damals bei meiner Mama Patient, er hatte eine schwere Schulterverletzung von seiner sportlichen Karriere, haben wir gerade eben schon gehört. Und dann hat meine Mama natürlich sich viel mit ihm über die Hirnforschung unterhalten und ich war damals mitten in der Promotion und dann hat meine Mama gesagt, hey, ich glaube, ihr zwei, ihr scheint da gegenseitig Dinge zu wissen, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Und dann haben wir zum ersten Mal gegenseitig Paper ausgetauscht. Frieda hat mich dann gefragt, ob es irgendwelche Zusammenhänge jetzt speziell bei mir gibt. Und dann sind wir relativ schnell auf den Keim, den Porphyromonas gingivalis, gestoßen. Haben uns dann gegenseitig die Studien hin und her geschickt und haben dann festgestellt, wow, der Keim, der kann ja bei uns beiden relativ viel auslösen. Ich meine, Parodontitis wissen wir schon ziemlich lange. Und dann sind wir reingestartet und haben den Keim mal genauer untersucht und geschaut, was er denn so anrichtet. Klar, in der Parodontologie wissen wir es, gehört zu den hochaggressiven Keimen für die Auslösung der schweren Parodontitis. Wir behandeln den Keim ganz normal in der AIT, unterstützen natürlich dann mit Antibiotikumgabe, versuchen den da zu eliminieren. Aber was er im Feinbereich macht, da darf dann Frieder mit einsteigen, was wir jetzt, oder wie kommt er ins Gehirn? Da haben wir natürlich dann auch verschiedene Thesen aufgestellt. Geht er über den Magen? Wie kommt er hoch? Also Nervus vagus sind alles Stichworte, wo wir dann gesagt haben, wie kommt er denn überhaupt ins Gehirn? Wo finden wir ihn im Gehirn? Ich habe 2014 bei meiner Promotion damals natürlich schon den Zusammenhang gehabt, dass er bei Alzheimer-Patienten in den Plaques nachgewiesen wurde, also die DNA und die Gingy Pains wurden damals in den Gehirnarealen gefunden. Und ja, dann guckt man halt mal, wo wird er denn gefunden, der Porphyromonas gingivalis. Und dann wird's interessant.
Ja, es ist tatsächlich faszinierend, denn ich gehe mal von der Alzheimer-Seite drauf. Bei Alzheimer ist es tatsächlich so, man weiß nicht, was abläuft. Man sieht, was passiert. Es ist Zellen sterben ab, vielleicht gehen wir später dann auf die Details, um zu sehen, was da genau passiert. Aber im Prinzip hat man wenig Handlungen. Es gibt kein Medikament, das hilft in dem Sinne. Die Progression kann man bremsen mittlerweile mit Wahnsinnsnebenwirkungen. Das heißt, die Zulassung für ein Medikament, das unheimlich vielversprechend war, im Tierversuch, wurde nachher beim Menschen relativ wahrscheinlich schnell auf den Markt gesetzt in den USA. Und das hat man wieder gestoppt. Hier gab es gar keine Zulassung. Es hat auch nur die Progression etwas ausgebremst, sodass Alzheimer chronisch wird. Aber man hat keine Handhabe. Alle Medikamente behandeln nur die Symptomatiken, die entsprechend auftreten. Das heißt, es ist offen. Kein Modell. Und das macht Spaß für mich, in Anführungsstrichen, so dramatisch das Thema ist, da reinzugehen. Und es war damals die Erleuchtung. Ich hatte nur allein schon, ich sag PG zur Sicherheit, wie die ganzen Namen sind, was da alles passiert. Das war mir völlig unklar. Und da war das wirklich sehr, sehr produktiv, das zu sehen. Die Aggressivität dieses Keims war mir davor auch nicht ganz klar. Ich wusste auch nicht diese vielen Unterschiede. Ich wusste schon, es sind mehrere.
Klar, es war immer bekannt, Parodontitis und Alzheimer. Aber was jetzt genau? Welche? Mhm. Also so. Und da scheint der Porphyromonas gingivalis wirklich eine evidenzbasierte Aussage zu haben.
Also das Prinzip ist ja so, man kann sich überlegen, bei Alzheimer-Patienten, die sind immer so ganz gut im Zähneputzen, einfach aufgrund der Krankheitseffekte. Also Alzheimer ist ja praktisch neurodegenerativ, es zerfällt, vor allem der Hippocampus, den wir hatten, die Neuronen, es atrophiert, das ganze Gehirn verliert an Dichte und ist der Verlust auch Persönlichkeit, der ganzen Skills, der Alltagshandlungen, wird alles immer schwieriger, je nach Phase. Und da war die Vorstellung, dass sehr viele Alzheimer-Patienten Parodontitis haben, weil sie halt die Hygiene nicht mehr ganz aufrechterhalten können, die das erfordert. Und das Bild, das sich jetzt in den letzten Jahren völlig verschärft hatte, und damals war das tatsächlich einfach mit Fragezeichen belegt, ist es denn die Richtung, ist, dass es genau umgekehrt ist, dass letztendlich der Parodontitis-Erreger vielleicht der auslösende Faktor Nummer 1 sogar ist, vielleicht werden wir das nachher dann wirklich mal durchskizzieren, für die Alzheimer'sche Demenz, aber auch für andere Demenzen. Und das klare Bild ist nämlich, dass die mittlerweile gezeigt werden konnte, dass wenn man Parodontitis behandelt, diese Atrophie des Gehirns tatsächlich abgebremst wird und tatsächlich je mehr, desto besser passiert. Das heißt, kriegt man die Parodontitis raus, kriegt man diese Demenzen aus dem Kopf. Und die Problematik, die sie bisher stellt und momentan immer noch stellt, ist, dass Alzheimer als Erkrankung deutlich früher startet. Alle neurodegenerativen Erkrankungen, auch Parkinson, da können wir auch noch einen Schirm machen. Da ist der Parodontitis-Erreger auch gefunden worden in der Substantia nigra, also genau in dem Bereich, der in der Parkinson'schen Erkrankung die Rolle spielt. Und die Publikation ist eine Woche alt, dass es gefunden wurde. Und im Prinzip ist es da so, dass diese Krankheiten alle deutlich früher starten, bis sie auffällig werden. Das bedeutet, bis ich es bekomme, ist es meistens schon kaputt. Und das Interessante war an der Greifswalder Studie jetzt, die das zeigen konnte. Ich glaube, es war Greifswalder, ich hoffe, ich liege richtig. Aber die hatten dann praktisch zeigen können, dass es tatsächlich so ist. Wenn ich über eine KI-Methode kann man, also MRI, also Magnetresonanz. Ich schaue mal an, wie dicht ist das Gehirn gepackt, und konnte dann über KI lernen, eine frühe Demenz feststellen. Also diese Publikationen sind safe, diese Methode funktioniert. Und mit dieser Methode sind die rein, haben wir geschaut, was passiert bei denen, wo eine frühe Demenz festgestellt wurde und Parodontitis behandelt wurde. Und da zeigt sich praktisch dann tatsächlich eine Art Heilungseffekt. Und wir können nochmal schauen, was man da machen kann, um das Gehirn dann wieder auf Vordermann zu bringen. Aber im Prinzip ist das der Wahnsinn. Und es wäre, da kenne ich mich natürlich nicht aus, aber es ist meine Laienannahme, dass es sicher deutlich günstiger ist. Ich kenne nur die Preise für die Medikamente, die auf den Markt kamen kurzfristig. Das ist der Wahnsinn. Dann ist es deutlich günstiger, die Parodontitis zu behandeln, als jetzt, wenn was gefunden wird, die Alzheimer'sche Erkrankung. Und das ist so der neue Weg, der sich so ein bisschen gerade auftut und extrem spannend ist in dem Bereich.
Kann sich denn, also ist es für mich schwer vorstellbar, dass wenn sich erstmal eine Alzheimer-Erkrankung oder eine Parkinson'sche Erkrankung gesetzt hat, dass man die ja wieder reverse engineeren kann, also dass man die wieder rückgängig machen kann. Gibt es denn da Anhaltspunkte, dass man mit einer sehr intensiven Zahnpflege, mit einer Parodontitis-Behandlung und so weiter, wenn da eine Paro sein sollte, dass man das wieder bessern kann?
Also bessern ist so, dazu ist es zu frisch. Aber man kann es auf jeden Fall stoppen. Und bessern heißt, das Gehirn ist so, das Gehirn ist tatsächlich sehr plazide. Das heißt, die absolute Anzahl der Neuronen, die untergegangen sind, werde ich nicht mehr bekommen. Aber die Chance, die man hat, ist aus dem Wissen der letzten 30, 40 Jahre, ist, dass ich sehr viel machen kann in dem Bereich der Synapsen und den Dritten. Das heißt, wenn man nur mal das Gehirn, so wie es aussieht, funktioniert sogar das Stirnhirn einigermaßen gut, wenn die Hälfte der Neuronen weg ist. Die andere Hälfte muss dann halt das Richtige speichern. Und wenn wir beispielsweise, wenn man hat, uns fehlt Sehen, dann übernimmt die Sehrinde in dem Kortex, das kennen wir aus dem Biobuch, ja den Hörbereich. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Es gibt Kompensationseffekte, die sind stärker, als man denkt. Das bedeutet, das Gehirn im Scanner ist immer noch stark atrophiert, aber bestimmte Dichten nehmen zu. Und das heißt, auf was es ankommt, ist die kognitive Leistung. Und die, so wie ich es, ich würde jetzt nicht sagen, das ist abgesichert und gestempelt, aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 2 Jahren die ersten Studien bekommen, dass tatsächlich diese Behandlung den Reverse bei den kognitiven Fähigkeiten macht. Das heißt, dort werden die Sachen wieder besser funktionieren. Kann auch ein bisschen tiefer reingehen dann in der Alzheimer'schen Erkrankung. Wir können sagen, es sind 2 Probleme, die auftreten im Gehirn. Einmal sind es diese Amyloid, die du schon erwähnt hast, Plaques, also diese, das sind körpereigene Proteine, die kommen eigentlich vor, aber die falten sich nachher falsch und verklumpen zusammen. Und diese Eiweißklumpen sind dann im Gehirn. Und das zweite Problem ist, ich nenne es mal Tau-Fibrillen. Tau ist in den Mikrotubuli, also in den Zellen praktisch, sorgt es fürs Zellskelett, für Stabilität. Und dieses faltet sich auch wieder verkehrt. Das ist ein ähnlicher Prozess, vergleichbar. Es passiert aber im Neuron selber und führt da auch zu, dass es so Verklumpungen, also nicht Verklumpung sagt man dazu, die bilden solche Fibrillen, solche Fäden und gehen dann zusammen. Und die 2 Sachen werden bei Alzheimer beobachtet. Und wenn man das beobachtet, sagt man, das ist die Alzheimer'sche Demenz. Gibt ja noch andere Demenz, Lewy-Körper-Demenz und so vaskulär. Aber das ist ein zentraler Punkt, der da aber unter anderem auch auftritt. Und jetzt ist das Besondere, dass die Medikamente, die gefunden wurden, haben sich alle drauf gestürzt, dieses Amyloid, Beta-Amyloid, diese Plaques rauszukriegen. Und jetzt sieht man, man bekommt die aus dem Gehirn raus, aber es bessert sich nicht, es bleibt chronisch gestoppt. Die Progression geht weg, aber da passiert wenig. Und nebenbei jetzt bemerkt, wurde gezeigt, dass der PG selber diese Amyloids schafft. Und der PG geht vor allem in die Tau-Problematik rein. Das heißt, im Tierversuch konnte gezeigt werden, dass wenn man oral Mäuse infiziert mit Parodontitis, mit dem Erreger Nummer 1, dann ist innerhalb von 6-7 Wochen, kommt er ins Gehirn nachgewiesen. Und dort führt er dazu, dass diese Tau-Fibrillen wie bei Alzheimer entsprechend entstehen und das Gehirn sozusagen oben ein bisschen vermüllt. Und in Verdacht, wie kann das Ganze jetzt passieren, ist, wenn man einen Schritt weitergeht, ist die Hypothese, würde ich sagen, die wir beide vertreten so ein bisschen, aber viele, wir sind ja ganz kleine Lichter, aber viele andere auch, ist, dort haben wir eine Wächterpolizei im Gehirn, das ist die Mikroglia, das lymphatische System.
Das habe ich in dem ersten Podcast von mir erwähnt, dieses lymphatische System. Ne?
Ja, und das ist so ein bisschen die Polizei, die Armee. Und die schafft, die stürzt sich auf dieses Beta-Amyloid oder Amyloid-Beta, je nachdem, drauf. Und die bewegen sich tatsächlich. Mikroglia kann sich bewegen. Wir haben Astrozyten, die das Immunsystem darstellen. Und alles, was durch die Blut-Hirn-Schranke kommt und nicht da reinkört, wird von denen bekämpft. Und die setzen natürlich ein Schlachtfeld ein. Da werden freie Radikale eingesetzt. Die fressen die Erregerzellen und so weiter. Und das Besondere kann jetzt sein, dass der PG als Erreger, wenn er im Gehirn landet, da stürzt sich die Mikroglia und die Astrozyten drauf. Und dieses Schlachtfeld im Gehirn ist möglicherweise die Problematik. Das heißt, der Einsatz dieser in Anführungsstrichen Enzymwaffen, die da passieren, die führen zur Entzündung, die im Gehirn letztendlich zur Alzheimer'schen Erkrankung, zu dieser Symptomatik im Gehirn führen. Und da werden diese Gingy Pains, also die DNA beispielsweise, und die Gingy Pains, die sind von den PG kleine Teilchen, sag ich mal, die den versorgen, ernähren und so weiter. Und die führen zum Zelltod. Die machen diese Tau-Proteine raus. Die töten sozusagen Nervenzellen. Und die werden gefunden in den Alzheimer-Patienten. Und wenn man diese blockt im Tierversuch, dann ist tatsächlich diese kognitiven Störungen bei Mäusen in dem Mausmodell der Alzheimer'schen Erkrankung weg. Die Studie ist kaum ein Jahr alt und das konnte gezeigt werden. Das heißt, da ist eine ganz neue Art, auch ranzugehen im Gehirn selber. Das heißt, nicht nur die Parenthetitis oral rauszukriegen, sondern oben im Kopf über diese Enzymhämmer entsprechend reinzugehen. Der Rest geht natürlich antiviral vor. Das ist der zweite große Weg. Entsprechend gegen die Amyloids kann ich kämpfen und Antigen-Geschichten reinsetzen. Und das funktioniert ganz gut. Da ist einiges jetzt an Forschung da. Aber das wäre sozusagen der zweite Weg, über diesen Erreger zu gehen. Denke ich, da werden sich einige jetzt drauf stürzen. Und das wäre halt ein ganz großer Faktor, da jetzt haben wir schon eine Erkrankung, die um in den Griff zu kriegen. Und beide teilen sich sämtliche Risikofaktoren. Also Bluthochdruck, Arteriosklerose, Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel, Übergewicht. Alles die beiden gleichen Faktoren, Alzheimer und Parodontitis.
Man sieht ja in den neurodegenerativen Erkrankungen, wenn ich sie mal so nenne, ALS, Alzheimer und die Parkinson'sche Erkrankung, wenn man die mal als Feld zusammennimmt, dann sind sie ja, glaube ich, Nummer 2 weltweit, sogar, glaube ich, Nummer 3 nach kardiovaskulären und Tumor, also Krebserkrankung, ist es ja mittlerweile die drittmeiste Krankheits- und Todesform aller Krankungen. Und was man sieht, ist, dass die immer mehr zunehmen und dass wir sehen, dass sie sehr viel mehr in der Breite der Bevölkerung, insbesondere in westlichen Demokratien, kann man so sagen, in westlichen Gesellschaften verankert sind. Was ist eure Erklärung dafür? Hat das auch mit unserer, wenn man so will, in erster Linie Ernährung zu tun? Ist das sozusagen die gleiche Ursache, wie sie auch sozusagen die Paro hat, dass das quasi in dieser Schaltung erst fehlerhafte Ernährung, dann Paro, dann neurodegenerative Erkrankung, ist das die Kette? Kann man das sich so einfach machen?
Also im Prinzip würde, das ist jetzt wissenschaftlich, das ist so eine Gefühlssache. Also Faktor Nummer 1 ist für Alzheimer's Demenz das Alter. Und wir überaltern ja. Sozusagen, wir werden immer älter. Der zweite Faktor ist, wir leben nicht das gehirngesunde Leben im statistischen Schnitt. Und wir hatten es ja vorher kurz, Bewegung Nummer 1 für die Gehirngesundheit ist Bewegung. Wenn wir jetzt anschauen, wie das aussieht, ich mache jetzt hier mal so eine Kurve, dann kann man sagen, der Schnitt, nehmen wir nur mal der Hippocampus oder auch unsere Großhirnrinde, dann sieht es als Kurve so aus, dass die bis so 40, 50 und dann der statistische Schnitt, was nur als normal dann gilt, senkt sich einfach so runter ab. Das heißt, was wir akzeptieren ist, dass es einen milden kognitiven Verfall gibt. Das heißt, dieser Decline, kann man sagen, der trifft statistisch gesehen jeden. Wenn man jetzt anschaut, was die Effekte sind, ich nehme mal nur Bewegung, mache Erlernung rausgeschoben. Bei Bewegung ist es so, wenn ich Studien nehme, dieser Verfall kommt und die machen mit Senioren praktisch ein Bewegungsprogramm ein Jahr und schauen, was passiert, dann ist der Faktor, ich muss jetzt gucken, dass ich die richtigen Zahlen nenne, in die Hirnatrophie 1,4% pro Jahr, die Steigerung einer Bewegungsinvention bei Senioren 2%, das sind die milden kognitiven Defizite, ich bin schon in der Kurve drin. Aber im Prinzip 2% im Jahr. Das heißt, die schlagen die Altersgruppe um 3,4 Prozentpunkte, was es darum geht. Hirnverfall. Das heißt, das, was wir früher dachten, das ist normal, normal, normal in unserer westlichen Welt. Was ist es, wenn wir ursprünglich leben? Jetzt guck mal an, wie bewegen sich die Menschen? WHO zeigt, die Empfehlung von der WHO an einem täglichen Bewegungsprogramm sind 20%, die es nur schaffen. Und die sind ja in dieser Statistik mit drin. Das heißt, und ich gehe davon aus, dass wir hatten die Pandemie, wir hatten Bewegung, Vereine waren zu, wir haben Smartphone, Konkurrenz, Spielkonsolen, alles Konkurrenz zum Bewegen. Und wenn wir dann anschauen, die Kurve wird sich von dem her nicht bessern. Wenn wir uns diese Bewegung anschauen, dann können wir sagen, vielleicht ist die natürliche Kurve so.
Das ist normal versus natürlich. Das habe ich letztes Mal auch schon mit dem Oberschenkeldurchmesser. Was ist normal oder was ist natürlich? Das fand ich.
Ja, es ist interessant und, ja. Und das macht Mut. Und zu sagen, genauso wenn ich die Ernährung anschaue, natürlich tragen wir uns ernährungsmäßig heutzutage, wenn wir uns nicht bewegen, wird Ernährung ganz dramatischer Faktor. Wenn wir uns bewegen, kann man sagen, ist Ernährung weniger schlimm, wenn irgendwas schief geht. Aber wenn wir uns wenig bewegen, wird Ernährung der entscheidende Faktor. Und dann haben wir einfach, die vaskuläre Demenz heißt, die Blutversorgung läuft schlecht im Kopf. Und wer nicht im Krankenhaus erscheint, wird nie genau wissen, an was liegt es, wenn es in der Birne nicht läuft. Aber man kann sagen, wer kein, nehmen wir der Oberschenkelmuskel, wenn das Ding da ganz dünn ist, dann ist es oben in der Birne auch dünn. Und dieser Zusammenhang ist nachgewiesen. Und der Zusammenhang, nur noch nebenbei betrachtet, ist tatsächlich auch die Anzahl der gesunden Zähne, bestimmt die Leistung da oben. Wir haben sogar noch einen letzten Effekt von kurzen Bewegungen, der mir jetzt gerade anfällt, ist noch tatsächlich, dass jetzt eine 24er-Studie, also ganz aktuell gezeigt hat, asiatisches Militär war es, glaube ich, die haben einfach erhoben, wie fit sind die und wie sieht es im Mund aus. Und die haben positive Korrelation gefunden zwischen körperliche Fitness und Mund, und der Botenstoff ist wahrscheinlich Irisin, der Wachstumsfaktor, der macht Knochendichte, macht alles. Das heißt, wir gesunden uns da ganz gut, setzen relativ unsere Fallhöhe für diesen Decline einfach über gesunde Ernährung, über Bewegung ein Stückchen runter. Und ich würde noch sagen, bei uns wird es deshalb gut gemessen, weil wir den Augenschein drauf nehmen. Das ist einfach das Thema. In vielen anderen Kulturen wird das Alter, ist mal weise, wird in Anführungsstrichen geruhen lassen und dann gehen die anders um. Und wir kennen unsere Eltern, was machen die und so weiter. Die Generation wird stark eingebunden und dann macht es diesen statistisch gesehen Rumser. Und der ist dann tatsächlich, denke ich, deutlich auffälliger. Deshalb nehmen wir das stark wahr als Faktor. So ist noch eine, würde ich sagen, auf einer Plausibilitätsebene noch eine kleine Erklärung für diesen Blick momentan drauf.
Ich sage absolut die Ernährung, wirklich. Also klar, Bewegung auch, aber ich sage die Ernährung, die... Wir essen ja nur noch Müll und gerade jetzt zum Beispiel das Schweinefleisch, die Purine, die schlagen halt auch massiv auf die PA nieder.
Ja, bei der PA, das hatten wir das mal kurz thematisiert. Aber geh da gerne nochmal rein, Linda. Was sind für dich die in einer gewissen Reihenfolge die fünf, ja, ich sag mal so, die fünf Befeuerungspunkte, also wesentlichsten Befeuerungspunkte für die PA?
Rauchen. Ich denke, das ist für jeden natürlich, ja, absolut. Dann haben wir auf jeden Fall den Blutzuckerspiegel, die Korrelation Diabetes, wo wir dann über die Adiponektine mitsprechen müssen, absolut. Die Befeuerungspunkte der Genetik sind jetzt vielleicht bei uns lokal nicht so signifikant, aber wir haben natürlich die Genetik, die da ein oder die ethnische Zugehörigkeit extrem bei uns. Alter, Geschlecht natürlich auch, ja. Aber wenn wir jetzt wirklich rein auf den Lifestyle gehen, dann wie gut putzt der Patient Zähne, haben wir natürlich noch die MH, also die Mundhygiene, die da massiv mit reinspielt. Aber ich denke, deine Frage war eigentlich eher hingehend auf so die sekundären Risikofaktoren.
Ja, also okay, ich glaube, vieles davon kann man sowas von nachvollziehen, dass das so viel negative Impacts hat, ja, vollkommen klar. Aber du sagtest etwas, das in so einem Nebensatz gerade, Region. Also gibt es da bei der Paro regionale Unterschiede? Ich meine jetzt nicht Deutschland und versus Frankreich oder so, sondern gibt es so, kann man sagen, Europäer versus Amerikaner versus Asiaten? Siehst du da oder gibt es da eine Studienlage zu, wie die Paro verteilt ist? Oder ist es eher ein westliches, nur westliches Problem? und gab es eigentlich Paro auch schon vor 50.000 Jahren? Also das sind nochmal die Sachen, die mich hier so ein bisschen pressieren.
Ja, also die schwere und die aggressive und genetisch bedingte PA, die trifft vor allem die Asiaten. Da haben wir enorme Patientenfälle, wo wir allein von der ethnischen Zugehörigkeit sagen können, dass wir da einen Fall vorliegen haben. Und ansonsten von der Studienlage her bezüglich Europa und USA, also ist die USA ganz weit vorne. Ich denke, das kannst du bestätigen.
Ja, also genau. Ja. Die von den Ernährungsstudien ist dazu, die kämpfen mit dem weiteren Faktor praktisch mit der Fructose-Problematik. Und also Fettleber und so weiter ist deutlich im Vergleich zu unserer Welt und noch im Vergleich zu also Europa haben die halt auch, ja, kämpfen die praktisch mit den extremeren Formen der Gewichtsproblematik, also auch beide praktisch überstarkes Übergewicht. Und diese Organverfettung ist da, da gibt es die Untersuchungen halt stark aus den USA und die vergleichen letztendlich mit dem asiatischen Raum dort.
Genau, die wiederum habe aber positiv. Ja. Wenn ich sage, die Asiaten haben die PA-Problematik, das meine ich wirklich so die schwere Aggressive. Also ich glaube, ernährungswissenschaftlich sind die viel besser dran.
Die Deutschen haben halt die besten Ärztinnen am Zahn.
Nein, aber ich glaube, da muss man schon unterscheiden zwischen Ernährung und PA-Problematik.
Warum ist das bei den Asiaten so ausgeprägt?
Die PA? Genetische Polymorphismen.
Haben wir eine Beweislage, dass es jetzt, sagen wir mal, 50.000 Jahre, wissen wir, können wir bei den Menschen nicht zurückgehen? Man findet ja noch nicht mal Skelette von vor 12.000 Jahren, so wie ich das sehe. Also sagen wir, wenn wir in eine Zeit nach der Eiszeit gehen, dann finden wir wahrscheinlich eher so bei 3.000 Jahren dann an ein paar Mumien noch ein paar Zähne. Können wir Paro in sozusagen auf 3.000, 2.000 Jahre nachweisen? Gab es das damals schon?
Also grundsätzlich so, ich weiß es, aber als Laie für Karies, das ist letztendlich nachgewiesen. Was ich ins Spiel bringen würde, wenn wir Ernährung gehen, jetzt noch kurz ein recht netter Aspekt. Nehmen wir die Zivilisation, die ich vorher hatte, hat es da und so weiter, gibt da 3, 4, die in den 70er Jahre entdeckt wurden und dann durchgemessen wurde. Und was da auffällig war, ist, die Sahnen haben extrem gesunden Mundraum gehabt. Und kennen keine Zahnpasta und keine Zahnbürste. Und das war die 70er Jahre. Und die Idee dahinter ist ja, wo liegt der Unterschied? Wie haben die behandelt? Und man sieht entsprechend, gegen Schmerzen konnten die gut behandeln und haben ihre eigenen Reinigungsmethoden gehabt, über Wurzeln, so was man so kennt. Wir da auch jetzt keine Experte. Aber die Besonderheit war, wenn man auf Ernährung schaut, dass argumentiert wurde, dass die tatsächlich vom Tier alles verwenden. Das heißt, die haben gesammelt, das, was bei uns alles an gesund gilt, Beeren, was wächst, saisonal und dann aber tierisch sehr viel Fett erwischt, was bei uns in unserer westlichen Welt verpönt gilt, auch in unseren Strichen das rote Fleisch. Und die Idee dahinter, die zum Umdenken führt, gerade vor allem im Leistungssport auch mich umdenken hat lassen, ist, dass vom Tier dort vor allem die Innereien gegessen wurde. Es wurde auch das Gehirn zubereitet, es wurde die Knochen, wurde das Knochenmark rausgeholt. Das heißt, von dem Tier war nichts mehr übrig. Und wenn wir uns anschauen, wie wir Fleisch verstehen, heißt, wir gehen hin in den Metzger, sagen das beste Steak ohne Fett oder am besten Pute und da darf nichts dranhängen und es muss ganz rein sein. Und eigentlich kann man argumentieren, dass wenn ich jetzt mir die Innereien anschaue oder Knorpelfleisch esse, kann man, doof sagt man, Knorpel kommt von Knorpel, aber im Prinzip steckt in der Leber wahnsinnig viel drin, weil das Organ wahnsinnig viel speichert. Das heißt, da habe ich unheimlich viel mehr für meine Gesundheit dabei. Natürlich habe ich Belastung auch dabei. Das gilt auch für Fisch, Algenöl und so weiter. Und es zeigt sich, wenn ich ins Gehirn schaue, kann man ja argumentieren, welche Ernährungsform ist fürs Gehirn gesund? Und da muss ich ja fragen, wieso ist das so? Nehmen wir mal Omega-3. Das heißt, Menschen, die sich Omega-3 ernähren, das ist nachgewiesen, haben ein dicht gepackteres Gehirn. Menschen, die Probiotika, kommt gleich noch zu sprechen, als Eintrittsschwelle für den Übernahrungsnerv, weil möglicherweise kommt da der PG denn durch, rein ins Gehirn. Ist da viel da? Ist das Gehirn gesünder, besser, dichter gepackt? Und jetzt fragt man sich, wieso ist das so? Und umgekehrt kann man sagen, die Stammesgeschichte hatte das immer. Das heißt, wir haben viel Nautisches bekommen, Fisch, hier war in der Westfalen war unheimlich viel Wasser auch. Wir haben wahrscheinlich den aufrechten Gang, weil wir im steten Gewässer da gesucht haben. Das heißt, wir haben alles outgesourced, was wir genug bekommen haben. Was heute in der Beere drinsteckt, gab es dort immer. Dann kann man sagen, okay, das source ich out, das muss ich mir extra zuführen, weil Speichern kostet mich viel Energie, viel Platz. Und dann kann man sagen, Omega-3 ist halt deswegen so gut, weil es immer früher gab. Das bedeutet, aus dieser Warte heraus ist diese gesunde Ernährung, ich würde sagen, nicht die ursprüngliche, weil natürlich Bakterien alles damit dabei waren, man sollte alle Sachen kochen. Aber ein Hinweis in diese Richtung ist tatsächlich, dass es diese Effekte aufs Gehirn über Ernährung sind wirklich nachgewiesen und die sind ganz klar stark und die sind bestätigt und die zeigen praktisch tatsächlich, die Fette müssen passen. Innereien werden von der Zusammensetzung gut, viel Beeren, viel das, was man so sagt, was eigentlich ganz gesund ist. Das heißt, da wäre dieser Faktor Ernährung da tatsächlich gegeben. Und wenn man jetzt alles mal hochstricht, könnte man argumentieren, dass eine ungesunde Ernährung, ich sage nicht dumm macht, aber schlecht reguliert. Das heißt, wir hatten ja vorhin diese Stirnhirnfunktion, Selbstregulation, Selbstdisziplin, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität, Kreativität, alles sitzt vorne in Kommunikation, Stirnhirn und den Hippocampi. Und diese sind abhängig auch von jetzt Omega-3, die werden bei Probiotika größer und dichter, bei Bewegung reagiert dieser Bereich extrem. Und wenn ich diese Faktoren abschalte, habe ich oben weniger an der Birne. Und wenn ich diese Dinge brauche, dann wird es mir vielleicht irgendwo fehlen. Das heißt, wer diese Sachen nicht bringt, hat langfristig dort weniger Leistungsfähigkeit. Natürlich werden sich die Grundniveaus unterscheiden, je nachdem. Aber wenn ich dann noch viel Cortisol im Job habe, stressiger Job, ohne das dann entsprechend Cortisol ist ganz gut fürs Gehirn, kurzfristig, aber langfristig schlecht. Und das heißt, ich hole mir da auch tatsächlich die schlechtere Performance dann einfach in den Kopf über das Leben in unserer westlichen Welt. Wenn die Ernährung da nicht passt, dann wird es möglicherweise doch ein ganz komischer Faktor, den mir auch ein seelisches Ungleichgewicht dann schicken kann.
Und seit ich den Frieda kenne, esse ich auch Rindermarkknochen, also ich koche mir die aus. Und dann für alle Praxisinhaber hier ein kleiner Tipp. Wenn wir so hohe Cortisolspiegel haben, müssen wir besonders darauf achten, dass uns die Birne nicht niederbrennt. Echt enorm. Ich meine, verstehen Sie, also ich meine, jeder Praxisinhaber kann das ja nachvollziehen. Je mehr wir Stress haben, höhere Cortisolspiegel. Wir vergessen ja Dinge und das hat ja einen psychologischen Hintergrund, warum es so ist. Und umso wichtiger, dass man dann sich die richtigen Dinge zuführt.
Ja. Linda, supplementierst du, also okay, du kochst das aus, aber gibt es da Dinge, Omega-3-Tabletten oder so, oder irgendetwas, was du dir in Tablettenform dann sozusagen als Ergänzung deiner sich veränderten, gesellschaftlich bedingten Ernährung du dir zuführst?
Ja, also ich supplementiere ganz viel und bekomme dann aber immer Ärger vom Herrn Dr. Frieder Beck, der dann sagt, das bringt eh nichts, ess einfach nur richtig. Schau, dass du fermentierte Nahrungsmittel zu dir nimmst, schau, dass du ja Mikroorganismen, also Prä- und Probiotika, muss man einen Unterschied setzen zwischen Prä- und Probiotika und ja, die Innereien. Und das haben wir auf dem Vortrag auch gesagt und dann hat das Publikum groß aufgeschrien und hat gesagt, nein, man soll doch keine Innereien mehr essen. Und dann haben wir gesagt, die Dosis macht. Was supplementiere ich? Ich supplementiere alle B-Vitamine. Ich supplementiere Vitamin D, Vitamin K in Verbindung und ich supplementiere Omega-3 in so Form von Algenöl, also dieses nautische Omega-3.
Und du, Frieda, ich mutmaße von dem Nebensatz von Linda, dass du nicht supplementierst.
Der Unterschied ist, Linda hat irgendwie Zeit zum Essen, dann ist das okay. Ich bin zwar nicht so böse, aber im Prinzip ist
ja,
es
ja, ich habe keine Zeit zum Essen und ich habe keine Zeit zum Kochen, deswegen muss ich anderweitig zugreifen.
Okay, so ist das ja bei uns in der Gesellschaft. Die, die voll arbeiten, haben nie Zeit. Aber Frieda, du siehst mir jetzt auch nicht jetzt unterbeschäftigt aus.
Also im Prinzip ist es so, ich würde Vitamin D unterschreiben, zu supplementieren. Also ich kann so sagen, ich ernähre mich ganz schlimm, aber wenn ich Leistungssportler berate oder Fußballmannschaften, geht es darum, was kriegen die auf den Teller, um leistungsfähig zu sein. Und dann spielen auch sogar die Kohlenhydrate eine große Rolle. Wenn ich abnehmen will, versus wenn ich leistungsbringen will. Und dieses Bild, das sich da gibt, ist tatsächlich, dass ich über Jahre die Supplementierung einfach ein bisschen gewisse Schwierigkeiten hat. Und letztendlich ist das Bild der gesunden, natürlichen Trägerstoffe, die ganz anders aufgenommen werden vom Körper, für mich plausibleres. Das heißt, Vitamin D würde ich unterschreiben und sonst, was ich halt natürlich nicht bekomme, sollte ich mir dann irgendwo so zuführen. Aber man kann sich oft überlegen, dass Proteinpulver ist gar nicht billig und vielleicht bekommt man das Ganze aus einem anderen Bereich raus, wo die, wir brauchen ja so 12 Aminosäuren, müssen wir zuführen, 20 brauchen wir insgesamt extern. Und das Zeug ist halt alles in einem Stück, sag mal, ich will nicht auf die Leber raus, aber in einem Stück Leber kann ich sagen, da kann ich alles einmal abhaken und sonst lese ich halt auf der Packung, was ist da alles drin und meistens dann mit viel Süßstoff und vielen, da muss es nach Vanille schmecken, muss es sauber sein und so weiter. Das heißt, die Supplementierungsgeschichte ist einfach, ist ein großer Markt, es ist die Welt, aber die Kernfrage ist tatsächlich allein die Nahrungsaufnahme im Augenblick. Gehen wir wieder zurück in unsere Stammesgeschichte. Ich esse auch so, vorhin kurz, wir haben hier den Termin, zack, zack, schnell was rein, dann Fruchtgummi im Auto, dann frisst man das schnell rein und dann geht es so über den Tag und abends ist man da müde und dann isst man, was da halt da ist. Und Nudeln machen dann auch noch, also Kohlenhydrate noch entsprechend müde, ist der Schlaf sogar ganz gut. Und das ist halt das Alltagsleben. Und im Prinzip, unsere Vorfahren möglicherweise haben die Ruheaugenblicke, wir haben das natürlich etwas gefeiert und wenn man dann in Ruhe isst, und das wusste schon die Oma, dann ist es auch ein bisschen besser. Die Prä- und Probiotika letztendlich, das unterschreibe ich vollständig, das ist tatsächlich, wer leistungsfähig sein will, der braucht entsprechend eine gesunde Darmflora. Und das zeigen ganz klar die Befunde. Es sagt sogar, die Begeisterungsfähigkeit von Kindern lässt sich an der Vielfalt der Darmbakterien ablesen. Das heißt, je mehr Stämme dort sind, desto mehr werden die Kinder, also es ist natürlich, die waren nicht so hoch publiziert, aber man hat es einfach gemacht und geschaut, wo sind die Kinder, die losgehen und was angucken und was machen, wo sind die Kinder, die sich zurückziehen. Und letztendlich, wenn man eine Darmbakterienflora von gesunden, probanden, depressiven Patienten gibt, dann bessert sich, glaube ich, in 30% der Fälle trat eine signifikante Besserung ein. Das heißt, im Magen ist es der Nervus vagus, der hat direkte Verbindung zu den Hippocampi. Was ist es denn genau? Aber dass die Verbindung da ist, ist relativ klar. Das heißt, über den Magen geht relativ viel, was unser seelisches Gleichgewicht bedeutet. Obwohl ich nicht sagen würde, ich bin jetzt, du kennst mich, ich bin jetzt kein Gesundheitsfanatiker im Essen und ich überlege mir da auch nicht allzu viel, aber die Fundlage ist relativ deutlich.
Und da zum Beispiel geht auch die ganz große Behandlung noch so sekundär einher bei unseren Patienten, wie Ernährungsberatung als Beispiel, dass wir sagen, wir müssen den Magen jetzt stark machen, damit der PGE eben nicht hoch ins Gehirn kommt, wo wir gerade nochmal Prä- und Probiotika absolut dann beraten, um ja die Magen und die Darmflora stark zu machen. Auch zur begleitenden Parodontitis-Therapie, wo es auch ganz viele Möglichkeiten in der Hinsicht da noch gibt, um die Eintrittspforten dicht zu machen.
Wahnsinn, wie weit man das jetzt so spannen kann, ne? Wenn man das jetzt einmal so aufspannt. Also es ist ja, wo es anfängt, wie Frieda sagt, man kommt eigentlich von einer guten, gesunden Ernährung, in Klammern einem relativ stabilen Mundbakterienraum, kommt man über eine ungesunde Ernährung in einen unstabilen Mundbakterienraum, der dann zu Erkrankungen führt, die dann zu weiteren Erkrankungen führen, das in Verbindung mit einer erweiterten Lebensdauer irre. Das heißt eigentlich, das ist wie so ein Mikado-Stäbchen. Man packt das eine an und wenn man nicht aufpasst, dann fallen drei weitere vom Stapel oder so, ne?
Oh, das Bild, das sich gibt, ist ja so, wir reden ja nicht über Millionen von Erregern, die ins Gehirn kommen. Da passiert, das Gehirn schützt sich. Und wir haben tatsächlich den PG, also die DNA, die Gingipanes, die da gemessen werden. Und genauso wurde in Nature, ist jetzt publiziert, vor 2 Jahren Covid dort oben im Hirn in den Basalgang gefunden. Das heißt, die kommen da irgendwie rein. Und wenn man die Eintrittsstellen anschaut, dann ist natürlich, PG kann man sagen, kennst du Begrifflichkeiten besser, der Nerv, der von den Zähnen ins Gehirn geht, ist es über der Blutweg oder ist es die Eintrittsstelle über der Magen? Und über der Magen ist meiner oder unserer Ansicht nach am plausibelsten, wenn man anschaut, wo startet das Ganze? Und Alzheimer-Demenz startet in den Hippocampi, die klassische Alzheimer-Demenz, dort stehen erst diese Tau-Problematik. Die tritt als erstes dort auf, in den Hippocampi, und dort landet, die ist eng verbunden mit Nervus vagus. Und dann ist es doch plausibel, dass, wenn wir uns gut ernähren, dort ein gutes Schutzwand ist, um dass da überhaupt nichts reinkommen kann. Und natürlich, klar, und man findet PG letztendlich im Darmtrakt, das, was im Mund passiert, hat natürlich eine ganz einfache Verbindung durch den ganzen Körper.
Natürlich, wir verletzen die Blutgefäße, also die Bakterien, die kommen ja sofort. So beim Zähneputzen verletzen wir Mikrostrukturen und die Bakterien gelangen dann ins Blutsystem, ja, Gefäßsystem.
100%. Oh Mann, was sind denn eure, wenn ihr sagt so zum Abschluss, was sind denn neben regelmäßig logischerweise zum Zahnarzt gehen, eine gesunde Ernährung, was kann man denn zu Hause eigentlich selber noch machen? Was sind so die 1, 2, 3 Tipps oder die Sachen, die man mitnehmen kann, die jeder dann vielleicht auch sehr barrierearm umsetzen könnte, um die Parodontitis zu verhindern? Ich meine, unser Durchschnittsbevölkerungsalter ist bei 47, die Amerikaner sind im Durchschnitt bei 39. Wir gehen in eine geriatrische Bevölkerung rein. Also es ist ja nun mal so, ja. Es sind mehr Alte als Junge. Das heißt, das Bild wird sich verschieben und dadurch, was ich jetzt gelernt habe, dass diese sogenannten Alterserkrankungen ja logischerweise dann damit zu tun haben. Was können die denn machen, diejenigen, die hier zuhören, um möglichst spät erst oder am besten gar nicht in Richtung dieser Krankheitsbilder hinzusteuern? Was kann man da machen?
Also in unseren Vorträgen haben wir gesagt, die Mondlandung liegt in der Diagnostik. Die Mondlandung liegt aber auch in der häuslichen Mundhygiene. Das heißt, ich reinige meine Zunge, ich putze die Zähne, aber mit unterschiedlichen Materialien und ich mache Zahnseide. Und wenn ich dann eine Blutung habe, dann jogge ich zum Zahnarzt. Ich fahre nicht mit dem Auto, ich jogge. Und somit haben wir wesentliche Dinge, die wir tun können. Wir bewegen uns und wir nehmen die Mondlandung mit, die Diagnostik. So viel kann ich sagen.
Das heißt, bei jedem Tropfen Blut, den man im Mund feststellt, ab zum Zahnarzt.
Ja, wenn es natürlich eine traumatische oder eine Traumatisierung der Gingiva ist, darf schon mal bluten. Aber wenn es aus einem einfachen Grund ist, also sobald es blutet, ab zum Zahnarzt und wie gesagt, hin joggen und dann die Diagnostik machen lassen und eine richtige Diagnostik. Dass man die Parodontitis eben frühzeitig erkennt. Ich finde aber diesen Faktor mit der KI, die man da übers Gehirn laufen lässt, natürlich hochspannend. Also ich denke, da wird uns noch ganz viel Positives an Vorbehandlung erwarten.
Wahnsinnig spannend. Frieda, hast du da noch einen Punkt zu ergänzen oder?
Ja, wenig zu ergänzen. Genau, ich würde auch zurückjoggen.
Ja,
zurückjoggen. Also letztendlich ist Bewegung tatsächlich der Faktor Nummer 1, ganz seltsamerweise. Ich sage Ihnen nicht als Sportler, es ist einfach so, die Befundlage ist jetzt relativ klar. Das ist ein ganz großer Faktor, um das Gehirn entsprechend zu stärken, die Verteidigungslinien aufzubauen. Und dann, ja, ich glaube, sogar das, über was wir jetzt geredet haben, ist ein ganzes Paket mittlerweile an Befunden. Die sind natürlich relativ frisch. Die letzten 2, 3 Jahre geht der Zug jetzt los. Aber wenn man das anschaut, dass, wie sich's entwickelt, wie viele Publikationen raus sind, denke ich, ist wirklich der große Eintrittsschritt tatsächlich, die Zahnärztinnen und Zahnärzte zu frequentieren und diesen Faktor rauszunehmen in unserer Gesellschaft.
Eine persönliche Frage, Frieda, an dich nochmal. Ich meine, auch wenn du viel joggst und viel Bewegung machst, aber es sieht nicht so aus, als wenn es dabei ist. Du trainierst doch mit Sicherheit mit schweren Gewichten, oder?
Also ja, ich habe sehr viel Raum und ich habe tatsächlich viele schwere Gewichte, Racks und ja, ich habe ziemlich viel Material daheim. Das liegt eher daran, dass ich das brauche, glaube ich, zur Kanalisierung. Also ich trainiere jetzt nicht, um welche Ziele zu haben. Und dadurch, dass ich mein Leben lang in dem Profibereich Sport gemacht habe und danach, und das war immer das Einzige, was ich kann oder konnte im Prinzip, und dann trage ich das so ein bisschen fort und deswegen sieht es relativ schlimm dann manchmal aus. Ich genieße es einfach, Kraft zu haben und ich brauche das zum Runterfahren. Und das Buch ist praktischweise auch so geschrieben worden im Kraftkeller oder beim Joggen dann. Und ich bin tatsächlich sehr viel ausdauermäßig auch unterwegs. Also das würde ich gar nicht so festlegen, dass es unbedingt die Kraftfähigkeiten sind, aber es geht einfach, da kriege ich einen Kopf frei, bin abends im dunklen Keller vielleicht noch kurz oder fahre hier, wir sind ja in der Natur da im fränkisch-schwäbischen Wald, die Strecken, und dann fallen vielleicht solche Zusammenhänge dann auf, wie wir es heute diskutiert haben oder solche Dinge. Es ist eher so eine Kopfsache mit diesem Abfallprodukt, dass es alles recht fit aussieht.
Okay, also 2 abschließende ganz kurze Nachfragen. A, wie oft trainierst du, und B, wie heißt dein Buch?
Also, ja, machen wir das Buch. Da steht da drüben. Bewegung macht schlau.
Bewegung macht schlau. Mhm. Okay. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Ja, sehr gut.
Vorwort von Thomas Tuchel, da sind die Sachen drin über Lärm, die wir damals mit dem Tuchel dann gemacht haben und so weiter und auch für diese Effekte von Bewegung und bisschen Ernährung und so weiter. Und ich trainiere unsystematisch, es ist ein Abreagieren. Und ich würde sogar sagen, dass es eher so ist, wenn ich einen Tag zu nichts komme, dann falle ich in eine sanfte, schlechte Stimmung. Von dem her mache ich immer irgendwas. Aber das ist tatsächlich so, dass im Auto zwei Gewichtsscheiben sind, da kann man dann was machen, wenn man irgendwo machen muss. Wenn man bei der Zahnärztin möglicherweise mal ran muss, dann mache ich, wenn es niemand sieht, man wird ja stigmatisiert und als verrückt erklärt. Aber im Prinzip, die Laufsachen sind immer im Auto drin. Ich nütze dann die Sachen entsprechend nebenher zu trainieren. Und tatsächlich habe ich meine Bewegungswelt ein bisschen so organisiert, ich merke diesen Effekt für meine eigene Leistung im Kopf. Ich bemerke es einfach. Das, was ich untersucht hatte oder was sie zusammengefasst haben, die Befunde, passen für mich wunderschön. Und dann baue ich das so auf, dass das Büro ist neben einer Art Kraftkeller und zu den Racks nach draußen im Garten sind es auch nur 10 Meter. Und dann gehe ich manchmal und ich habe draußen, kann ich auch arbeiten. Und dann ist das alles so organisiert, dass ich nicht viel zusätzlich Zeit brauche. Also dort ein anderer wahrscheinlich dann nicht behaupten von mir, dass ich bin ja öfters mal weg. Aber dort kann ich in Ruhe arbeiten und kann Ruhe trainieren. Von dem her ist die absolute Zahl, will ich hier nicht nennen, was ich mache. Wer müsste Fußnoten noch dazu schreiben, ja.
Das würde erschrecken wahrscheinlich. Also ich glaube, du sprachst ja, Zappel Philipp ist ein Selektionsvorteil. Also in dem Moment ist es, glaube ich, ein sehr starker Selektionsvorteil, weil man, wie gesagt, du sagst ja, wenn man sich bewegt. Aber du sagtest auch, wenn man sich bewegt und das, was man dabei denkt, das heißt durch die Wahrnehmung, durch diese besondere Aufmerksamkeit, weil man ja auf der Flucht sein konnte, das nimmt man ja auch besonders gut auf. Das heißt, eigentlich müsste man doch bei dem Kraftsport oder bei der Bewegung dann Podcasts hören oder ein Lehrbuch.
Das machen viele, genau. Und ich empfehle auch, einen Bleistift mitzunehmen beim Laufen. Es ist tatsächlich so, noch als abschließend, das Gehirn beschäftigt sich beim Laufen mit sich selber. In einem absoluten Leistungstopzustand der geistigen Performance. Es gibt nichts Besseres als einen Tag und das können Läuferinnen und Läufer, denke ich, viele bestätigen. Ich habe auch einen Laufpodcast gemacht, den man sich anhören kann über diese Effekte und da bestätigen genau das viele. Die gehen raus und dann relativiert sich da nächste Tag, dann kann man den durchplanen, dann sieht man alles klarer und manche sagen von einem größeren Abstand und ich sage natürlich, ja, wir haben höheres Arbeitsgedächtnis, mehr Kreativität, mehr Selbstregulation, kommt ein besseres Ergebnis raus und ist nachgewiesen für Spazierengehen, ja.
Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, als ich nach der Schwangerschaft von meinem Sohn ganz viel joggen war mit ihm als kleines Baby, habe ich ja immer euren Podcast gehört, der von Anne und dir und ich weiß heute teilweise noch die Sätze, die ihr sagt. Ich weiß die auswendig, die haben sich so reingebrannt. Wahnsinn. Und danach, nach dem Joggen oder so, habe ich den Podcast ja intus gehabt und bin dann auf kreative Ideen gekommen und dachte, ah, das könnte ich ja so und so umsetzen und das wäre so und so was für mich. Also ja, es ist echt so.
Ja, danke fürs Feedback. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich merke es immer, also jetzt mal was Anekdotisches, aber ich höre auch sehr viel Podcasts, die meisten sind mittlerweile Englisch. Man muss sagen, da ist eine sehr viel höhere Professionalität und die Wissenschaft ist dort so nah dran, dass sie eigentlich das, was sie herausgefunden haben, wenn du dir Humerman Lab anhörst oder Peter Attiart mit Dry, also da gibt es ja ganz, ganz viele, die sind ja eigentlich immer direkt, es ist in der Wissenschaft und dann wird es dann diskutiert, besprochen, dargelegt. Und ich merke, wenn ich mir als deutscher Muttersprachler einen englischen Podcast im Auto anhöre, muss ich so oft zurückspulen, um das genau, also gerade bei so ein paar Fachbegriffen, Fremdbegriffen. Na, also wenn ich jetzt einen Satz höre und da ist ein Wort dabei, was ich nicht kenne, dann kriegt es das Gehirn irgendwie zurechtgebaut. Ja, aber ich muss richtig konzentriert sein. Wenn ich das nur so nebenbei höre, ist es schwierig. Dann kriegt es das Gehirn, also gefühlt nicht zurechtgebaut. Und ich habe mir das zur Eigenart gemacht, dass wenn ich Auto fahre, dass ich dann nur noch deutschsprachige Podcasts höre. Und wenn ich mich bewege, englischsprachige, weil ich gemerkt habe, dass ich bei meinem Sport immer, also selbst bei dem relativ komplex, also mit komplexen Themen sich beschäftigen, englischen Podcast, verstehe ich alles, wenn ich mich bewege. Aber das ist nur anekdotisch. Aber ich konnte es nie auf irgendetwas zurückführen. Kein Scheiß, ich konnte es auf nichts zurückführen. Ich habe meine Habits aber dahingehend geändert, wenn ich im Auto bin, nur noch deutsche Podcasts, weil es als Nicht-Englisch-Muttersprachler verstehst du nicht alles. Also ich habe das, was ihr mir jetzt erzählt habt, im Prinzip dachte ich, okay, ich bin zu blöd im Auto, ich bin zu abgelenkt vom Verkehr, habe ich mir gedacht, ich krieg's irgendwie nicht hin, dass ich das alles verstehe. Ich bin zu doof, dachte ich. Also ihr habt mir die Erklärung geliefert und das ist sensationell, dafür danke ich euch. Und ich hoffe, dass ihr das beibehaltet, viele Vorträge macht und so zur Aufklärung beitragt. Und ich glaube, die zuhörenden Zahnärzte und Zahnärzte, die können eigentlich sich nicht ausreichend oder nicht genug sich mit dem Thema Paro beschäftigen. Und ich finde, es ist Wahnsinn, was da an auch Erklärungsbedarf dahinter steckt, auch Aufklärungsbedarf gegenüber dem Patienten. Und dass das einfach eine Wahnsinns auch Nische für jede Praxis ist, sich da mit mehr zu beschäftigen, um in dieser alternden Bevölkerung irgendwie etwas Gutes zu tun und gleichzeitig noch gutes Geld zu verdienen, was ja nicht verboten ist. Insofern, liebe Linda, lieber Frieda, vielen, vielen, vielen Dank für eure sehr wertvolle Zeit, die ich jetzt hier wirklich stark überstrapaziert habe. Vielen, vielen, vielen Dank für die Inhalte.
Vielen Dank, ja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Wenn er euch gefallen hat, hinterlasst doch eine kleine Bemerkung bei iTunes und schreibt doch einen Kommentar. In den Shownotes findet ihr alle Informationen zu Dr. Frieda Beck und Dr. Linda Seifer-Fink. Das habe ich alles mal abgelegt und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, ich glaube, ihr könnt dann auch über irgendwelche Wege, Instagram und Co. auch Kontakt zu Linda oder Frieda aufnehmen. Das könnte vielleicht auch ein spannender Austausch werden. Und bis dahin, bis zur nächsten Episode, ihr und euer Christian Hermitzi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.